Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem Bekenntnis zu europäischer Solidarität in der Schuldenkrise ist die SPD heute in ihren Bundesparteitag gestartet. Fraktionschef Steinmeier warb dafür, die Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion auszubauen. Den Krisenkurs der Kanzlerin kritisierte er als heuchlerisch und schulmeisternd. Ähnlich ging auch Altkanzler Schmidt mit der Regierung ins Gericht. Er warnte, außenpolitische Fehler und die wirtschaftliche Stärke Deutschlands lösten in der EU Unbehagen und Besorgnis aus.
Der Altkanzler ist der Anziehungspunkt. Seinetwegen ist die Halle in Berlin völlig überlaufen. Der überzeugte Europäer ist gefragt als Ratgeber für seine Partei. Aus der Geschichte leitet Helmut Schmidt her, warum Deutschland sich jetzt nicht isolieren dürfe.
Wenn wir uns verführen ließen, eine Führungsrolle in Europa zu beanspruchen oder doch wenigstens den Primus inter pares zu spielen, so würde eine zunehmende Mehrheit unserer Nachbarn sich wirksam dagegen wehren.
Schon jetzt sieht Schmidt das Vertrauen in die Verlässlichkeit Deutschlands beschädigt. Von einer Krise des Euro will er allerdings nichts wissen. Die sei von Politikern und Journalisten herbeigeredet.
Alles Gerede und Geschreibe über eine angebliche Krise des Euro ist in Wirklichkeit leichtfertiges Geschwätz.
Die SPD will in der Krise Verantwortung übernehmen, in 2 Jahren den Kanzler stellen. Ein möglicher Kandidat, Frank-Walter Steinmeier. Wie Schmidt wirbt auch er für ein solidarisches Europa und kritisiert eine sprunghafte Bundesregierung.
Was gestern noch ehernes Gesetz war, das wird heute in die Tonne getreten, liebe Genossinnen und Genossen. So kann man vielleicht in einer Koalition rumvorwerken, in der es keine Selbstachtung mehr gibt. Aber so kann man nicht gegenüber einem Parlament und einer politischen Öffentlichkeit handeln.
Der Parteitag folgt der Parteispitze auf ihrem Europakurs. Mit großer Mehrheit wird ihr Antrag für ein Bündnis zur Erneuerung Europas beschlossen.
Der Altkanzler hat dem Parteitag gleich zu Beginn die Richtung vorgegeben. Viele loben, wie anschaulich und eindringlich zugleich er die Krise beschrieben hat. Das traf den Nerv hier in der Halle. Als Schmidt das letzte Mal bei einem Parteitag sprach, da wurde danach ein Sozialdemokrat Kanzler. Das gilt nun als gutes Omen.
Die Piratenpartei hat erste Pflöcke für ein umfassendes Grundsatzprogramm eingeschlagen. Zum Abschluss ihres 2-tägigen Parteitages in Offenbach beschäftigten sich die Mitglieder heute unter anderem mit der Europapolitik. Sie legten Europa ab, kritisierten aber zugleich, der geplante dauerhafte Euro-Rettungsschirm sei nicht demokratisch entstanden. Zuvor hatten sie bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine klare Trennung von Kirche und Staat gefordert. Die Piraten haben sich bisher vor allem mit Fragen rund ums Internet befasst. In Russland ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Nach ersten Prognosen wurde die Partei Einiges Russland von Ministerpräsident Putin wieder stärkste Kraft. Sie musste aber mit 48,5% der Stimmen schwere Verluste hinnehmen. Die Abstimmung war begleitet von Manipulationsvorwürfen gegen die Kreml-Partei. Bei Demonstrationen in Moskau und in St. Petersburg wurden mindestens 170 Menschen festgenommen.
Noch sind sie Präsident und First Lady. Doch in diese Parlamentswahl ging Dmitri Medvedev bereits als Spitzenkandidat und designierter Regierungschef. Er sollte die angeschlagene Partei Einiges Russland wieder zu großer Mehrheit im Parlament führen. Gut waren die Voraussetzungen nicht. Die Russen wählten in einem Klima großer Unzufriedenheit. Zwar wird die Regierungspartei auch die nächste Duma dominieren, das heutige Ergebnis wird aber wohl ihr mit Abstand schlechtestes. Schon im Vorfeld hatten Blogger Wahlmanipulation aufgedeckt. Auch heute riss die Flut der Hinweise nicht ab. Dieses Internetvideo etwa stammt aus der Stadt Nowokuznetsk. Wahlbeobachter haben gefilmt, dass die Urne bereits vor Wahlbeginn zu einem Drittel gefüllt war. Mit Stimmen für Einiges Russland. Und in der Region Tschuwaschien war die Urne gleich aus Pappe. Gucken Sie sich das an, sagt der Wahlbeobachter. Das ist doch alles offen hier. Filmen Sie das. Wladimir Putin gab in einem Moskauer Wahllokal seine Stimme ab. Für ihn ist das Ergebnis ein wichtiger Meinungstest. Denn im März wird er erneut als Präsident kandidieren. Am Abend versuchte die Opposition zu demonstrieren, doch die Spezialpolizei wartete schon an den U-Bahn-Ausgängen. In mehreren Städten gab es Proteste. Mehr als 100 Demonstranten sollen allein hier in Moskau festgenommen worden sein.
Zu den jüngsten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale nun live aus Moskau, Ina Ruck.
Gut ein Viertel der Stimmen ist bisher ausgezählt. Das ist nicht viel, doch der Trend bestätigt sich. Einiges Russland, die Partei der Macht, muss schwere Verluste hinnehmen. Im Moment liegt sie bei 47%. Das ist meilenweit entfernt von der Zweidrittelmehrheit, die sie beim letzten Mal hatte. Diese Verluste wird man sicherlich dem Spitzenkandidaten zuschieben, dem bisherigen Präsidenten Dmitri Medvedev. Doch man kann es drehen, wie man will. Auch für Wladimir Putin ist das eine schwere Schlappe. Auch seine Umfragewerte sind im Moment. Und Russlands starker Mann, das muss man wohl so sagen, spürt zum allerersten Mal ein wenig Gegenwind. Zurück nach Hamburg.
Auf tagesschau.de finden Sie laufend aktualisiert den Stand der Auszählung sowie Analysen zur Duma-Wahl. Auch in Slowenien haben die Bürger heute über ein neues Parlament entschieden. Die von Sozialdemokraten geführte Koalition war im Frühjahr zerbrochen. Das Euroland steht wegen der Schuldenkrise vor drastischen sozialen Einschnitten.
Im Nachbarland Kroatien waren mehr als 4 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Nach Wählerbefragungen hat die Opposition unter Führung der Sozialdemokraten mehr als 44% der Stimmen gewonnen. Das berichtete das nationale Fernsehen. Die seit Jahrzehnten regierenden Konservativen kamen nur auf 22%. Die Partei war in zahlreiche Korruptionsaffären verstrickt. Kroatien soll Mitte des nächsten Jahres Mitgliedsland der EU werden.
Die iranische Armee hat nach unbestätigten Berichten eine unbemannte US-Drohne im Osten des Landes abgeschossen. Iranische Medien meldeten, ein Militärvertreter habe angekündigt, eine Antwort darauf werde nicht auf die Landesgrenzen beschränkt sein. Vor wenigen Minuten teilte die ISAF-Schutztruppe in Afghanistan mit, sie habe Ende der Woche über eine US-Drohne, die über Westafghanistan flog, die Kontrolle verloren. Es könnte sich dabei um das Aufklärungsflugzeug handeln, auf das sich jetzt die Iraner bezögen. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Papier, hat sich in die Diskussion über ein NPD-Verbotsverfahren eingeschaltet. Er befürchte, dass sich die Politik für einen neuen Antrag entscheide, ohne die Erfolgsaussichten genau zu prüfen, sagte er der Zeitung Die Welt. Wörtlich sprach er von einer unsäglichen Falle. 2003 war ein erstes Verfahren in der Amtszeit Papiers wegen des Einsatzes von V-Leuten in der rechtsextremistischen Partei gescheitert. Vor 60 Jahren trat in Deutschland das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit in Kraft. Seine Paragraphen sollten Kinder und Jugendliche in erster Linie vor Gefahren im öffentlichen Leben bewahren. Aber die Lebenswelten haben sich seither immer wieder verändert. Jugendschutz ist inzwischen hierzulande viel umfangreicher definiert und muss sich auch am schnellen Wandel der Medienlandschaft orientieren.
Sie dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken, nicht rauchen oder allein in die Disco gehen. All das regelt für den 14-jährigen Nils und den 15-jährigen Elias aus Oberhausen das Jugendschutzgesetz.
Also da weiß ich auf jeden Fall Bescheid, vor allem weil auch gerade da meine Eltern mir viel dazu sagen, vor allem, dass ich jetzt keinen Alkohol trinken soll, weil mir das selbst nicht bekommt und vor allem, weil ich es auch durchs Gesetz nicht darf.
Am 4. Dezember 1951 trat das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit in Kraft. Um Jugendliche vor, wie es damals hieß, sittlicher Gefahr und Verwahrlosung zu bewahren. 2003 kam ein Staatsvertrag hinzu, der vor jugendgefährdenden Inhalten in Fernsehen und Internet schützen soll. Für Experten ist der Jugendschutz dennoch nicht auf der Höhe der Zeit.
Insbesondere wenn wir also in den Bereich der neuen Medien gehen, müssen wir ganz klar sagen, haben wir Phänomene oder eben auch Gefahrenlagen, die durch die bestehende Gesetzeslage nur unzureichend abgedeckt werden.
Von Schutzprogrammen, die bestimmte Internetseiten für Jugendliche sperren, halten Nils und Elias nichts. Verbote seien nicht zu kontrollieren. Wie für viele Jugendliche gehören auch für die beiden Smartphones und soziale Netzwerke im Internet zum Alltag.
Das Risiko ist dabei natürlich auch groß, weil viele Menschen, davon kenne ich auch ein paar Leute, die posten alles, was sie wollen, da rein, ihr halbes Leben. Und wenn man sich dann dieses Profil einmal anguckt, jeden Tag 20, 30 Posts, man sieht, was die Menschen den ganzen Tag machen.
Auch vor Mobbing im Netz gibt es kaum gesetzlichen Schutz. Experten fordern daher, die Jugendschutzgesetze dringend zu überarbeiten, damit sie mit dem Alltag junger Menschen in der schnelllebigen Medienwelt Schritt halten können.
In Koblenz können die Menschen nach der Entschärfung von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg aufatmen. Besonders eine britische Luftmine galt als so gefährlich, dass mehr als 45.000 Menschen ihre Häuser verlassen mussten. Im Zuge der bundesweit wohl bisher größten Evakuierungsaktion wurde ein Gebiet im Umkreis von 1,8 Kilometern um die Bomben geräumt. Sie waren im Rhein entdeckt worden, der zurzeit extremes Niedrigwasser führt.
Als wäre sie nur ein Haufen Schrott, liegt die entschärfte Luftmine am Ufer des Rheins. Dort, wo sie vor 67 Jahren ein britischer Bomber abgeworfen hatte. Die gewaltige Sprengladung war damals nicht explodiert. Erleichterung am Abend und Glückwünsche an das Team vom Ministerpräsidenten übers Telefon.
Ich nehme dazu mit und werde das auch an meine Kameraden so weitergeben.
Tagelang hatten die Bombenentschärfer ihren Einsatz vorbereitet und sich dann für ein Seilzugsystem entschieden. Aus 100 Meter Entfernung trennten sie am Nachmittag die Zünder von der Bombe. Weil die Sprengkraft der Luftmine so gewaltig hätte sein können, wurde eine riesige Sperrzone errichtet. Der gesamte südliche Teil von Koblenz wurde geräumt. Etwa 45.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zwischen Rhein und Mosel wurde es still. Seit dem frühen Morgen warteten Menschen auf ihren Abtransport. Alten- und Pflegeheime wurden geräumt. Patienten verließen ihre Krankenbetten. Auch sie mussten raus aus der Sperrzone.
Wichtig ist auch ein Dankeschön zu sagen an die Koblenzer. Die haben sich in einer Weise diszipliniert gezeigt, wie man das so kaum besser erwarten durfte.
Am Abend dann wurde die Fliegerbombe aus dem Rhein gehoben. Eine Sprengladung von 1,8 Tonnen, die endgültig ihren Schrecken verloren hat.
Ende einer Tradition im Saarland. Zum letzten Mal wurde heute hier offiziell der sogenannte Barbara-Tag gefeiert. Die Heilige ist die Schutzpatronin der Bergleute. An der Saar wird Mitte 2012 das letzte Steinkohlebergwerk geschlossen. Es ist das Ende einer Industrieepoche, die mehr als 250 Jahre währte.
In der Fußball-Bundesliga hält Schalke 04 Kontakt zur Spitzengruppe. Die Königsblauen besiegten den FC Augsburg mit 3:1. Im zweiten Sonntagsspiel hat der Hamburger SV den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Die Hanseaten besiegten den ersten FC Nürnberg mit 2:0. Die Tore für die Gastgeber erzielten Guerrero und Jansen. Die Tabelle: Bayern München hat einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger aus Dortmund und Mönchengladbach. Schalke nun Vierter, dann Bremen und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim. Hamburg springt auf Rang 11. In der Abstiegszone Kaiserslautern, Freiburg und Schlusslicht Augsburg.
Weltmeister Erik Frenzel hat die Premiere des Penalty-Rennens dominiert. Er siegte vor dem Franzosen Jason Lamy-Chapuis und Teamkollege Björn Kircheissen. Bei der neuen Wettkampfform muss der Kombinierer im Springen in einem bestimmten Bereich landen, um möglichst strafrundenfrei zu bleiben. Das gelang Frenzel mit der Bestweite von 137,5 Meter. Im 10-Kilometer-Lauf ließ er sich nicht mehr von der Spitze verdrängen. Der Oberwiesenthaler gewann nach einer taktisch perfekten Leistung mit 17 Sekunden Vorsprung vor Jason Lamy-Chapuis und Björn Kircheissen. Gesamt-Weltcup-Spitzenreiter bleibt Tino Edelmann, der 13. wurde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Dezember.
In der Nacht zieht ein kleines Tief über Deutschland hinweg. Ist es durchgezogen, strömt morgen kältere Luft aus polaren Breiten zu uns. In der Nacht breitet sich über der Mitte und dem Süden kräftiger Regen aus. Es schneit teilweise in den zentralen Mittelgebirgen, später auch auf den Bergen im Süden. Am Tag schneit oder regnet es am Alpenrand noch für längere Zeit, sonst einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer, dazwischen auch mal längere sonnige Phasen. In der Nacht im Süden Sturmböen, auf den Bergen Orkanböen. Am Tag mäßiger bis frischer Wind, in Böen weder stark bis stürmisch, auf den Bergen schwere Sturmböen. In der Nacht 7 Grad in Südostbayern und 0 Grad im Rothaargebirge. Am Tag dann 1 Grad im Harz und bis 9 Grad im Kaiserstuhl. Sehr windiges Wetter. Am Dienstag Regen, Schnee und Graupelschauer. Im Süden regnet oder schneit es länger. Am Mittwoch regnet es zeitweise. Im Osten und auf den Bergen schneit es teilweise. Auch am Donnerstag ab und an Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Schlappe für Putin, warum die Partei einiges Russland starke Verluste erleidet und Bundesliga, ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen.